Jetzt komm schon, raus mit der Sprache.
Corgenson, das ist der YouTuber. Er hat einige meiner privaten Aufzeichnungen gefunden. Er droht mir, dass er sie der Community gibt, wenn ich nicht das tue, was er sagt.
Was sind das für Dokumente?
Das geht niemandem was an. Das ist ganz und gar meine Sache.
Los, sag schon.
Das sind ganz normale, geile Dokumente halt. Nichts Besonderes.
Ich frag nicht weiter.
Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Gothic und Piranha Bytes Podcast mit dem ehrenwerten Jurga.
Hallo, ich bin Jurga und natürlich auch heute wieder mit dem Frauenversteher Nummer 1, Doktor der Gothicologie und dem Top-Synchronsprecher Corgenson.
Oh, vielen Dank. Das werden ja immer mehr Belobigungen, die dazukommen. Und gerade auch die Kombination von Gothicologen und Frauenversteher. Also das geht auch Hand in Hand, die beiden Sachen.
Gut, dass ich nicht Gynäkologe gesagt habe.
Okay, dann wäre es Hand in Hand sehr wörtlich zu nehmen. Nee, lassen wir das. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe.
Oh, geht schon wieder schön los. Ja. Herrlich. Ja, wie geht's dir?
Soweit ganz passabel. Und selbst?
Ja, mir geht's auch gut. Vielen Dank.
Ja, wir haben wieder viele tolle Fragen. Und wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast mit Umfragen oder sonstigen News, die du der Welt mitteilen willst, dann würde ich auch einfach mal starten.
Also eine Sache, das eigentlich gehört's nicht in den Podcast, aber ich muss kurz mal einen Schmankerl aus meinem Leben erzählen. Mhm. Gestern Nacht gab's Ultra-Unwetter bei uns. Ja. Und ich habe bei mir in der Küche so ein Schrägdach und da sind zwei Fenster eingelassen und da kann man die halt runterklappen, ne, und dann ist halt ein bisschen offen. Und ich habe gestern gestreamt und habe leider das Fenster offen gelassen und als ich nach dem Stream in die Küche gegangen bin, es hat wirklich echt stark geregnet. Meine gesamte Küche stand unter Wasser.
Ach du Scheiße.
Mein Kühlschrank war komplett nass, meine ganze Kücheneinrichtung war komplett nass. Selbst auf der anderen Seite der Küche, wo das Fenster gar nicht ist, war es nass. Teile von meinem Flur standen unter Wasser, es war so zum Kotzen und ich habe heute die Tapete neu streichen müssen.
Ach du.
Das war echt schlimm.
Hast du denn jetzt die ganzen Möbel und so, ist da irgendwas aufgequollen oder ist es so nass? Weil ich weiß ja nicht, wie viele Stunden das jetzt nass war. Ne?
Also es waren nur die 3 Stunden, wo ich gestreamt habe. Ich habe dann auch direkt alles versucht zu trocknen mit Handtüchern und allen möglichen. Also von den Möbeln ist alles okay. So, ich habe es einfach abgewischt, so, weil die Küchenarmaturzeile ist halt nicht aus Holz oder so. Okay. Das ging schon. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, so gerade wenn die ganze Tapete nass war so und ich habe das jetzt erstmal über Nacht alles trocknen lassen und jetzt habe ich die erste Schicht gestrichen und ich werde danach im Podcast nochmal die zweite Schicht drüber schmeißen. Das wollte ich einfach nur kurz mitteilen, jetzt können wir eigentlich mit Fragen
losgehen. Verflucht seist du, Adanus, und dein Regen.
Ja, echt so, Adanus ist so ein richtiger 31er.
Aber hier bei mir, also es regnet auch gerade im Moment regnet es, jetzt regnet es einfach nur, aber die Tage war auch immer wieder heftig, Gewitter, Sturm und alles, ne? Also teilweise denkt man wirklich, wo kommt das auf einmal her? Geht hier die halbe Welt unter. Ja, ich habe immer noch Fragen von Brotherhood übrig. Der geschrieben hat noch, meint ihr, in Gothic gibt es einen technischen Fortschritt? Klar werden hin und wieder neue Zauber und Rüstungen so erfunden, aber mal doof gefragt, glaubt ihr, die Gesellschaft entwickelt sich da weiter? Werden die Menschen dort irgendwann auf unseren Level kommen oder mehr oder weniger dort rumkrebsen, wo sie sind?
Also die Tatsache, dass es Kanonen gibt und die aber keine Sau nutzt, deutet schon darauf hin, dass die Gesellschaft ein bisschen langsam ist. Es ist halt so eine typisch mittelalterliche Gesellschaft. Also ich würde die jetzt mit einer Gesellschaft aus dem 13., 14. Jahrhundert irgendwie gleichsetzen. So vom Stand ungefähr. Und dann lass die mal noch 600 Jahre irgendwie weiter vor sich hin vegetieren und dann... Ja, sind sie halt auch im Stand des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts oder so.
Ich meine, es gibt halt so Sachen wie, du hast es mit den Kanonen angesprochen, der Einzige, der zu den Kanonen mal was sagt, ist, glaube ich, Mario. Der sagt, er ist ein brauchbarer Schütze mit der Schiffskanone. Also werden sie wohl genutzt auf Schiffen, aber am Hafen und Kurine stehen auch welche. Aber niemand redet da wirklich drüber. Und ich weiß nicht, ich kenne mich dann wirklich nicht aus, geschichtstechnisch, gab es Kanonen und Musketen nicht zur gleichen Zeit? Also, weil Schießpulver hängt ja beides damit zusammen.
Also,
Oder was war vorher da sogar? Das wäre meine Frage. Und warum haben die denn das eine, aber nicht das andere? Das wäre zum Beispiel eine Sache, da gibt es bestimmt halt wieder geschichtskundige Menschen, die mir das sofort erklären können, nachdem sie auf Wikipedia waren.
Neoras könnte dir wahrscheinlich
Neoras könnte es bestimmt sofort jetzt auf dem Stegreif sagen.
So erzählen, ja. Ich glaube, also ich habe neulich noch auf so eine Piratendoku geguckt. Die spielte irgendwie im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert irgendwas in der Drehe. Da gab es halt schon Kanonen und so Musketen und so ein Zeug. Aber wann es die ersten Musketen oder die ersten Kanonen gab, ey, keine Ahnung.
Ja, ich dachte weiß nur halt, nicht. Mit der, also als man das Schießpulver dann halt für sich gefunden hat, dachte ich, kamen diese ganzen Sachen halt zur gleichen Zeit. Und wenn man jetzt einen Schwenker macht, dann wieder zu Risen. Da gab es ja ein Risen 1, wirkte wesentlich unentwickelter als Gothic 2 zum Beispiel. Ne? Ja, alleine vom Schiffsbau und so. Ne, wenn du dich an die Schiffe in Risen 1 erinnerst, die waren viel, die sahen eher aus wie so, nicht wirklich wie ein Langschiff, aber die waren simpler von der Grundstruktur. Und in Gothic hast du ja schon so eine richtige Galeone da, ne?
Ja, und, stimmt. Also
von daher, aber dann hast du halt in Risen 2 wirklich Musketen und so gehabt. Und da weiß man auch gar nicht, wie groß ist eigentlich die Zeitspanne dazwischen gewesen, also wenn es jetzt auch rein Entwicklung gibt, geht, ne? Oder vielleicht wurde das bewusst von den Magiern zurückgehalten, weil sie dann irgendwo vielleicht eine Machtstellung verlieren, wenn man zu viel der Bevölkerung oder der Armee vielleicht diese Mittel gibt. Aber andererseits, warum sollte das die Machtstellung? Die haben ja eh den gleichen Orden. Weiß ich nicht.
Ja. Ja, stimmt schon. Also die Welt von Risen 1 wirkt halt sehr viel mittelalterlicher, weil es halt da keine, weder Kanonen noch Musketen oder sonst was gibt. Aber es ist ja immer noch der gleiche Held. Also muss innerhalb von wenigen Jahren, oder wer weiß, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, in den wenigen Jahren muss man quasi das Schießpulver entdeckt haben und man muss die ersten Geschütze irgendwie entwickelt haben in kürzester Zeit.
Ja. Und dann haben sich halt die königliche Armee hat sich halt von den Magiern abgespalten. Ne? Und das war, glaube ich, auch ein Grund, dass sie gesagt haben, okay, Magie ist verboten und deswegen müssen wir jetzt technisch weitergehen, um, weiß nicht, eine ähnliche Stärke im Kampf zu haben. Ne?
Ja, es ist alles ein bisschen. Ich frage mich wirklich, als die damals Risen 2 entworfen haben, frage ich mich wirklich, ob die sich darüber Gedanken gemacht haben.
Ja, das frage ich mir auch, weil wenn das jetzt wirklich ein größerer Zeitsprung gewesen wäre, aber ich meine, Risen 2 wirft noch ganz andere Fragen auf. Diese ganzen Sachen auch mit dem Krieg und warum das Hauptland zerstört ist, da kriegt man nichts von mit. Da weißt du nicht mal genau, wer Krieg führt, mit welcher Armee, wer ist überhaupt die Armee? Man weiß halt, Ismael hat man vorher noch nie gehört und Ursigor, den kennt man aus Risen 1. Ja. Aber man weiß gar nicht, wen befehligen denn jetzt? Ex-Menschen? Oder Titanen? Oder, ne? Wer kämpft da überhaupt gegen wen? Und warum? Und, ne, was haben die vor? Und irgendwie passiert das alles und man ist halt irgendwie mitten so in so einer Nebengeschichte eigentlich nur unterwegs in Risen 2. Und in Risen 3 ist es ja dann noch weniger Hintergrundstory, finde ich. Ne? Also.
Ja, da hat man einfach den Fokus auf andere Sachen irgendwie gelegt.
Ja.
Ich glaube, bei Risen 3, also ich habe es ja jetzt neulich wieder angefangen mal und so nebenher im Stream gespielt, da war es halt so irgendwie, hat man schon gemerkt, dass es ein Konzeptspiel war, mehr oder weniger. Es war Risen 2 im Grunde auch, aber Risen 2 war halt eher mehr aus der Intention der Entwickler raus. Mhm. Bei Risen 3 hat man halt schon gemerkt, dass sie versucht haben, wieder in dieses Korsett zurückzukehren, weil es der Community einfach so besser gefällt. Also musste man sich irgendwie eine Story überlegen, die halt eher mehr wieder Richtung Gothic 1, Gothic 2 geht, also irgendwie was mit Untoten oder Dämonen oder irgendwie sowas. Mhm. Und da haben dann wieder so Aspekte, die in Risen 2 da waren, die haben im dritten Teil dann wieder so gar keine Relevanz mehr, weil man merkt einfach, dass die Settings einfach nicht wirklich miteinander
harmonieren,
richtig. Also dieses krasse Piratige, das hat in Risen 3 ja dann nicht mehr so eine wirkliche Bedeutung, weil man halt wieder zurückgerudert ist.
Ja.
Gerudert, verstehst du, wegen Schiffen und Piraten.
Wir können jetzt noch weitermachen, die haben da ein bisschen rumprobiert. Wegen. Lassen wir das. Okay, ich meine, die eigentliche Frage war auch auf Gothic bezogen. aber ich denke auch, dass die Gesellschaft dort sich, wie jede Gesellschaft, irgendwie weiterentwickelt. Zum Positiven oder zum Negativen. aber sie würden sich entwickeln. Genau. Ne, mit der Zeit.
Richtig.
Das war's von der Frage erstmal.
Okay, gut. Schattenläuferhorn hat geschrieben. Okay, schweres Thema. Kurines gibt's schon lange und schon lange mit wenigen Frauen. erotische Smiley. Gibt es irgendwelche Verwandtschaftsgrade, die wir nicht kennen? Was denkt ihr? Geschwister, die an verschiedenen Orten leben, etc.?
Also, von Familie hört man selten was, ne? Das ist einmal, fällt mir gerade Till ein, ne?
Ja, oder, ja, genau, oder Torben und
genau,
seine Nichte
Torben,
irgendwie.
Dann seine, also Nichte und halt auch noch der Neffe, Elwitsch, ne? Von der anderen Familienseite wahrscheinlich dann.
Ist das sein Neffe? Ich dachte, es wäre nur sein Daddy.
Nee, so ein Neffe, sagt er auch.
Okay, krass. Ja, ja, okay, okay.
Da hat ja auch dann jemand gefragt, wie die überhaupt verwandt sein können, wenn, weil der davon ausgegangen ist, dass halt Greta die Schwester ist von Elwitsch, aber das muss ja gar nicht sein, das kann ja auch, ne? Von seiner, von Torbens, ja, Schwester, stimmt. Die kann ja zum Beispiel einen Mann geheiratet haben und da ist dann Elwitsch entstanden und ja. Dann wieder andere Seite der Familie, ja, genau. Der Bruder war halt Greta. Ne? So, aber ja, wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, das ist so Familienstränge, die man mal mitbekommt. Aber sonst gibt's halt Ona mit der Tochter.
Und seiner Frau,
und seiner
genau.
Frau. Also eher auf den Höfen, ne? So, dass man das mitbekommt. Weil zum Beispiel jeder hat irgendwo eine Frau, auch zum Beispiel auch ein Bosper hat eine Frau, die da in seinem Haus wohnt und die da kocht und so, ne? Und da, ne? Das sieht man, aber das ist halt eine ganz normale Bürgerin. Ne? Die hat keinen wirklichen Namen und der redet da auch nicht drüber. Aber ist ja auch so, warum sollte jetzt Bosper mit dir über seine Frau reden?
Könnte aber auch seine Tochter sein, die schon erwachsen ist. Weil Bosper wirkt jetzt auch nicht mehr so, als ob er gerade Mitte seiner 20er ist.
Ja, stimmt. Könnte auch sein. Aber wie gesagt, warum sollte jemand auch über seinen Familiengrad reden? So. Wer mir noch einfällt, gerade ist Auric, der seinen Bruder verliert am Pass. Ne?
Stimmt, ja.
Aber sonst,
das wird nicht nur sein Waffenbruder gewesen
sein.
Nee,
das war wirklich sein leiblicher Bruder.
Ja. Ja. Ja, sonst fällt mir auf Anhieb jetzt auch gerade nichts ein.
Also, das Spiel durchleuchtet das auch nicht wirklich, wer da mit wem verwandt ist. Aber es wäre ja schon witzig, wenn zum Beispiel Leute vom Hof irgendwo dann noch eigentlich der Cousin von, was weiß ich, ein Paladin ist oder so, ne?
Boah, stell dir vor, die hätten damals bei Piranha Bytes einen eingestellt, der sich nur um solche Familienbäume kümmert.
Das krass.
Von allen Charakteren so einen eigenen Familienbaum entwickelt. Das wäre abgefahren.
Das wäre echt heftig.
So, stell dir vor, Tonak und Telbor wären die Söhne von Anga oder so.
Ja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Das wäre krass. Das, aber wo du gerade die beiden Brüder krass, erwähnst, ja? Hast du Enim und Egil. Die haben wir auch noch.
Ja, Enim und Egil, genau. Ja,
die auch Brüder, noch. Die sich sehr gut verstehen.
Ja, und die sind vielleicht die Kinder von Harad und seiner verstorbenen, mittlerweile verstorbenen Frau oder so.
Das könnte ja sein. Ne?
Ja.
Aber wird vom Spiel nicht wirklich durchleuchtet, ja.
Es wird halt vom Spiel nicht durchleuchtet, weil es auch keinen eigentlich interessiert.
Ja, es spielt auch keine Rolle. Ne? Es wäre halt so ein bisschen Tiefgang für manche NPCs, aber ist auch nicht nötig. Ne? Also da müsste man die Quest und alles da drumherum ganz anders aufbauen, damit das irgendwie eine Relevanz hat.
Richtig. Der Aspekt, der Fokus ist ja wirklich eher mehr auf dieses Freundschaftsding gelegt, so zwischen dem Helden und seinen Gefährten da.
Ja.
Ne? Also das ist oder, ja, da ist ja viel mehr Tiefe
reingekommen. Oder Kameradschaft auch unter, wenn du jetzt einer Gilde angehörst oder so. Und ich meine, oder, richtig, oder Brüderlichkeit im Kloster. Ne? So sagen die auch so,
genau.
Mein Bruder. Ne? Der Rat oder die anderen Magier sprechen dich auch mit Bruder an.
Genau.
Ja.
Danke schön, Schattenläufer.
Danke. So, dann Brotherhood. Mit welchem Promi würdet ihr den Helden im echten Leben vergleichen? Also nur auf das Aussehen bezogen. Oder gibt's viele, glaube ich, die man potenziell als Held nehmen könnte? Also
ich würde aus dem Bauch raus sagen, Christian Wewerka.
Christian Wewerka sieht wirklich aus wie der Held. Also wie der ältere Held.
Ein bisschen schon.
Wirklich jetzt, das passt schon. Ne? Aber wenn du jetzt an Hollywood denkst, fällt dir da jemand ein? Also da gibt's, ich wette, viele würden da passen. Da wird auch ein Chris Pratt passen. Da wird auch ein jüngerer Brad Pitt wird da passen. Mel Gibson, ein jüngerer Mel Gibson wird da passen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, so ein junger Mel Gibson so in seiner Form von, in seiner Rolle als William Wallace.
Ja.
Da stelle ich mir die Stimme auch ganz gut eigentlich vor.
Oder, wie gibt's noch?
Aragorn, Viggo Mortensen als Aragorn.
Zum Beispiel, ja. Ne? Aber auch, ja doch, da würden eigentlich viele, wenn du jemanden einfach blonde Haare, einen Zopf und so einen Bart gibst, dann hast du den Helden ja schon und
Vielleicht noch Nikolai Coster-Waldau, der Schauspieler von Jamie Lannister.
Ja, der würde auch, wirklich so sehr gut passen, ja.
Blondes, längeres Haar, kantiges Gesicht, so. Vom Charakter passt es zwar nicht, aber so vom Aussehen würde es zumindest passen.
Ja, aber der Charakter, der ist ja ein Schauspieler, der nimmt ja den Charakter an, den er braucht. Ja, eben. Ne? Also von daher,
deshalb.
Doch, das sind schon, ich denke, gute Namen und also ich glaube, die Community, die hätte auch noch zig Leute, die sie jetzt da nennen könnten, ne?
Ja, da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr dann noch mit assoziieren würdet. Jo. Also ich würde noch, weil es natürlich noch sein muss, würde ich natürlich noch Mike Hoge sagen, aber das ist ja auch so ein Trugschluss, dass viele denken, dass der Held nach Mike Hoge entwickelt wurde.
Da finde ich schon eher, dass der wirklich nach Christian Weverga entworfen wurde. Der sieht noch viel ähnlicher dem eigentlichen Held, ne?
Das ist schon. Aber da ist ja das Ding, Christian Weverga kam ja erst an Bord, wo quasi der Held ja schon fertig konzipiert war, also Da könnte man wirklich wahrscheinlich aus rein chronologischer Sicht sagen, der Held wurde nach Mike Hoge entwickelt, weil gibt's auch viele Vergleichsbilder im Internet immer, wo Mike Hoge und der Held nebeneinander gesetzt wird und viele behaupten felsenfest, dass der Held nach Mike Hoge entwickelt wurde. Aber das ist wirklich einfach nur Zufall.
Ich muss aber sagen, ich habe die Ähnlichkeit jetzt nicht so unbedingt gesehen, weil was hatte denn Mike Hoge? Der hatte auch nicht so einen Bart wie der Held, der hatte auch nicht die gleiche Gesichtsform und der hat einfach nur längere Haare und hat einen Zopf und der Held halt auch. Und das war dann schon die einzige Ähnlichkeit, die ich da abgewinnen könnte, den beiden.
Es gibt sogar im World of Players, also im World of Gothic, gibt es sogar einen ganzen Thread darüber, wo Leute darüber philosophieren und da halt auch Bilder reingepostet haben, wo die so nebeneinander gestellt wurden. Also es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit so, aber der Held hat jetzt zum Beispiel im ersten Teil gar keinen Bart.
Da finde ich sogar, dass Kai Rosenkranz eher aussieht wie der Held, wegen dem Bart. Ne? Oh, wenn du ihm längere Haare geben würdest und wegen dem Bart und so, dann finde ich, das passt sogar eher als Mike Hoge. Die Frisur von Mike Hoge und der Bart von Kai Rosenkranz. Dann hast du den Helden. Vielleicht ist das die Lösung des Rätsels.
Ach, schön. Ja, aber Leute, googelt das einfach mal. Mike Hoge und Held. Ja. Also da gibt es super viele Vergleichsbilder auf Google Bilder. Das könnt ihr euch mal.
Ja, das war's schon von Brotherhood wieder.
Ja. Shirak hat geschrieben, Milton müsste schon vorher ein Schüler der Magier gewesen sein. Lester war vorher ein Schüler von Konstantino. Weiß jetzt nicht genau, auf was das jetzt bezogen ist.
Wir hatten die Frage mit der Vorgeschichte der Freunde.
Ja, genau, das müsste letzte Folge gewesen sein. Es gibt Gothic Wallpaper, auf dem steht, ein Mörder, ein Dieb, ein Ketzer und ein Deserteur sind deine einzigen Freunde. An den kann ich mich tatsächlich auch erinnern, an den Spruch. Das könnte ein Hinweis auf die Gefangenschaft der Freunde sein. Nächstes Jahr kommt, das ist jetzt, glaube ich, die nächste Frage schon.
Aber Milton,
kennst du den Spruch?
Habe ich schon mal gehört, aber es gibt ja viele dieser Artworks auf dem Wallpaper, ne? Von Gothic 1, so Concept Artworks. Aber also Milton war auf jeden Fall nicht vorher ein Schüler, weil der war ja Deserteur von der Armee.
Ja.
Das ist ja das, was so ein Comic erfährt. Und er ist dann ja nachher, er hatte ja die Möglichkeit, bei Koristo in die Lehre zu gehen. Und dann hat er sich auch für die Magie interessiert. Vielleicht war er vorher Magie interessiert, das weiß man natürlich nicht. Aber er war auf jeden Fall ja bei der normalen Armee. Und die bilden ja jetzt nicht wirklich Magiekundige aus. Also die normale Garde.
Nee. Das wäre dann wirklich nur als Paladin, aber das war ja Milton. Glaube ich nicht.
Ja.
Ein Mörder, ein Dieb, ein Ketzer, ein Deserteur. Also Milton wird dann der Deserteur sein. Ein Ketzer, das könnte.
War das nicht Gorn?
Gorn, ja. Also in Kommentaren hat Gorn jemand geschrieben, ein Dieb wird wahrscheinlich Diego sein und ein Mörder dann eventuell
Lester. Lester hat ja auch, er wurde ja wegen Diebstahl oder so auch, er hat sich halt zur Wehr gesetzt bei der Gefangennahme und hat dabei jemanden umgebracht.
Ja, das kann gut sein, das stimmt.
Irgendwie
stimmt.
So war das.
Ja, da hat er noch geschrieben, jetzt hier nächstes Jahr kommt Monster Hunter Rise für den PC raus, das könntest du mit Yurigi zocken? Dieser Teil ist nicht so grindlastig. Ist die Dark Souls nur leichter? Welche von den 14 Waffenarten würdest du nutzen? Der Fatalis sieht den Drachen aus Gothic 2 ziemlich ähnlich. Okay, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Hab Monster Hunter nie gespielt.
Also ich habe Monster Hunter World mal mit einem Kumpel angetestet. Und alleine das Spiel hinzukriegen, dass man zusammen spielen kann, war schon echt nervig, weil jeder von uns irgendwie 2 Stunden gefühlt alleine am Anfang ein Tutorial-Gebiet machen musste, bis wir dann zusammenspielen konnten. Und das ist halt wirklich dieses Grind-lastige und da bin ich auch ganz schnell wieder davon weggegangen. Also grafisch und so die Atmosphäre und so, das ist alles auch gelungen und auch diese Kreaturen sind wirklich sehr gut designt und alle unterschiedlich, aber hat mich da nicht gecatcht. Also ich glaube, ich würde mich auch da nicht begeistern können für irgendeinen neuen Teil.
Also jetzt, wo du es erzählt hast, irgendeins habe ich auch kurz mal für 1-2 Stunden gespielt, weil ich eigentlich mit einem Kumpel spielen wollte und dann musste ich auch erstmal so ein Tutorial-Ding machen. Es kann sein, dass das auch World war. Was ich aber nicht so mag, ist so dieses asiatische Flair in den Monster Hunter-Spielen. Damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Damit kann ich mich einfach nicht identifizieren. So. Ich habe nichts gegen japanische Kultur oder so, aber in Videospielen, in Rollenspielen, deshalb habe ich auch Final Fantasy und so nie gespielt, weil das einfach nicht meinen Geschmack trifft.
Ja, ist ja Geschmackssache.
Da kann ich einfach nichts, mit anfangen, so deshalb.
Ja, ja, auch da sind ja auch die Waffen so überdimensional groß und so. Da hast du halt so ein Schwert, das ist so doppelt so groß wie du und du schleppst es auf deinem Rücken mit und kämpfst dann damit. Das muss man halt mögen, ne? Ist ja bei Dark Souls auch schon eher so, dass es da so überdimensional Waffen gibt. Das ist ja auch schon so Anime-like, ne?
Ja.
Ja. Das war's von dir?
Ja. Okay.
Dann Ziberix 1988 hat geschrieben, super Podcast, bleibt wie ihr seid. Frage, was haltet ihr von dem Gedanken, den Gefährten individuell ausrüsten zu können? Wäre das vielleicht zu viel? Dafür müsste man seine Attribute nochmal einsehen können und Rüstung und so weiter bräuchten Anforderungen. Dadurch könnte man den Gefährten als Tank nutzen oder als reinen Fernkämpfer zum Beispiel. Ja, was hältst du davon?
Das kann man doch eigentlich, oder verstehe ich die Frage jetzt falsch?
Na, er meint aber auch die Rüstung und so. Du hast einen Gefährten zum Beispiel dabei immer und du kannst ihm aber eine Rüstung noch geben, du kannst ihm die Waffe geben, du kannst ihn ausbauen, du kannst ihm sagen, der soll jetzt Magier sein oder so. Habe ich bis jetzt nur in Mods gesehen, so, und da habe ich das auch genutzt zum Testen, aber ich bin sowieso eher der Typ, der Gothic alleine spielt. Ich finde halt von der Engine her, die Gefährten bleiben überall hängen und auf einmal sind sie weg, du drehst dich einmal um, dann sind sie weg.
Ja, ja.
Weiß ich nicht.
Also ich halte da jetzt eigentlich auch nicht so viel davon. Es gibt ein Spiel, was ich momentan gerade jetzt ein bisschen wieder angefangen habe zu suchen. Das ist Mountain Blade 2 Bannerlord. Da funktioniert das, glaube ich, besser. Da kann man auch einfach mal in eine Stadt reingehen und sich mal fett Ausrüstung für seinen Companion da kaufen oder für seine mehreren Companions so. Da funktioniert das einfach vom Prinzip her besser. Mhm. Ich glaube, bei so einem Rollenspiel wie Gothic wird das, glaube ich, ja, es wird schon funktionieren, gerade in der modernen Zeit. So, wenn man modernere Spiele produziert, dann geht das schon. Aber ich bin da jetzt nicht so der Freund davon. Also, was ich cool fände, ist, wenn man denen halt irgendwie Geld geben kann und die kaufen sich dann selber bessere Ausrüstung. Also, stell dir vor, du kriegst irgendwie diesen Jan, diesen Drachenjäger-Schmied aus der Burg. Irgendwie, der hat halt eine leichte Rüstung, eine leichte Waffe so. Und du kriegst den als Companion als Beispiel. Und du sagst, hier hast du 1000 Gold und zack, hat er auf einmal eine mittlere Rüstung oder sowas. Mhm.
Ja.
Oder irgendwie so, wo du sagst, hier, verbessert deine Ausrüstung, verbessert deine Waffen, kauf dir dafür Heilmittel oder so.
Ja.
Oder kauf dir Spruchrollen.
Also.
Oder sowas.
Die Nostalgic Edition, ne, ist ja eine Gothic 2 Mod und die hat Companions drin. Also da gibt's Tora, da gibt's Velaya, da gibt's Matt und noch irgendjemanden. und die werden halt nach und nach besser. Und wenn du dann die Attribute, die haben alle unterschiedliche Attribute. Ich glaube, Velaya ist mehr auf Geschicklichkeit, Tora ist, glaube ich, ausgeglichen und Matt ist halt mehr auf Stärke. Und du kannst halt bestimmte Rüstungen, die du denen geben kannst. Du kannst dir jetzt nicht einfach eine Paladin-Rüstung geben, aber du kannst dann zum Beispiel die gildenlosen Rüstung geben, ne? Eine Lederkleidung, eine Crawler-Plattenrüstung und sowas. Und auch die Frauen haben auch angepasste Rüstungen. Das fand ich auch cool, dass es für die Frauen eine extra Crawler-Plattenrüstung so gab. Da hat sich der Modder auch schon schöne Gedanken gemacht. Und da geht das. Also da kannst du die auch rund um die Uhr dabei haben. Die leveln halt mit dir mit. Ne?
Das ist cool.
Ja. Und du kannst ja in Gothic 2 halt die verprügeln und deine Waffe hinschmeißen. Und dann nehmen sie die ja, wenn sie die tragen können. Also das geht ja. Aber ich weiß nicht, also, weil es ja auch dann eh optional wäre, finde ich das okay. Aber wenn du jetzt immer einen Begleiter dabei hättest in Gothic und du müsstest ihn ausrüsten, weil sonst wärst du nicht stark genug, das würde ich zum Beispiel schon wieder schlecht finden. Ne?
Das würde echt so dieses Feeling zerstören, von wegen so, du bist halt. Also, ich will halt auch dieses beklemmende Gefühl haben, alleine durch den Orkfriedhof zu streifen, bis ich Balukor finde, oder alleine durch den Schläfertempel zu gehen, weil es einfach noch. Weißt du, wenn ich da so einen wie Mutt dabei hätte, der mich dann alle 10 Minuten irgendwie volltextet irgendwie, das würde halt auch so ein bisschen Atmosphäre. Nee,
bei Skyrim ist es ja auch.
Atmosphäre zerstören.
Bei Skyrim ist es ja auch so mit den Begleitern, ne? Weißt du, dann gehst du irgendwo hin und dann sagen die auch so dumme Sachen wie: Ich bin immer noch hier. Ja, ich sehe dich,
ja.
Mann. Ne, keine Ahnung, das ist aber auch ein anderes Spiel einfach, ne? Da passt es noch irgendwo eher als bei Gothic, kann ich mir auch nicht so vorstellen. Aber jetzt auf jeden
Fall. Wo war denn das auch noch gewesen? Irgendein anderes Spiel war das eigentlich auch noch. Naja, klar, bei Risen 3 hast du auch ständig eigentlich, oder bei Risen 2 hast du auch ständig einen Begleiter dabei. Aber da ist die Atmosphäre halt auch irgendwie eine ganz andere.
Bei Elex ja auch, ne? Aber
ja, bei Elex auch,
bei
stimmt.
Bei Elex auch, aber da finde ich zum Beispiel, da finde ich es auch besser, wenn ich die ausrüsten könnte. Das habe ich, glaube ich, in einer Folge schon angesprochen auch, dass man, schon so bestimmen könnte. Ich glaube, hier ging ja auch die Frage in Richtung, dass man die auf ein bestimmtes Bild quasi anpassen könnte, dass man sagt, der eine ist Tank, der andere ist mehr Fernkämpfer. Das wäre schon cool. Ne? Aber ja, in Gothic selbst bräuchte ich das jetzt nicht.
In Gothic bräuchte ich es auch nicht, aber ich glaube, bei Risen ist es halt so, da hast du ja verschiedene Charaktere aus verschiedenen Gilden und die bringen ja auch verschiedene Fähigkeiten mit. Also, das war ja auch in Risen 2 schon so, da Enet Chani, die konnte dich halt heilen, so zum Beispiel als Spezialfähigkeit. Während eine Patty, die hat dann auch mal mit ihrer Wumme da drauf gezimmert und hat halt Schaden gemacht oder so. Ja. Also, die Charaktere haben ja schon teilweise individuelle Fähigkeiten, die ja dann auch ein unterschiedliches Spielen ermöglichen.
Ja, aber
du kannst halt nur nicht mehrere mitnehmen bei Elex.
Nee, bei Elex kannst du halt einen mitnehmen und die sind unterschiedlich stark. Es gibt ja so einen Perk, der macht die Begleiter auch stärker, aber es gibt halt NPCs, die sind einfach stärker als andere. Ja, und das ist dann einfach so vom Spiel festgesetzt. Ja, und im Endeffekt bist du sowieso der Hauptdamage-Dealer. Wahrscheinlich immer.
Genau, genau.
Naja.
Also wär schlecht, wenn du es nicht bist. Ja.
Auf jeden Fall hat Zibrix noch geschrieben, ich schaue mir gerne euren Content an und bin sehr glücklich, dass es immer noch eine solch starke Community gibt. Vielleicht gibt es doch auch noch irgendwann einen Mod-Support für Elex. Vielleicht muss die Reihe erst abgeschlossen werden und eine neue Engine in Arbeit sein, damit die jetzige freigegeben wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, vielen Dank, Zibrix, für die Frage.
Grüße. Ja, Lowlight hat geschrieben, was für Gilden würdet ihr, wenn es möglich wäre, in Gothic 2 und Gothic 1, würdet ihr neu erfinden und oder einfügen und was für Beförderungsstufen würdet ihr dazu geben?
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Ja, ich lese sie genauso vor, wie es hier steht, warte. Also, was für Gilden würdet ihr, wenn es möglich wäre, in Gothic 1 und Gothic 2, würdet ihr neu erfinden und oder einfügen und was für Beförderungsstufen würdet ihr dazu geben?
Ach so, Beförderungsstufen. Ich habe irgendwie gerade bei Beförderung an was völlig anderes gedacht. Was für neue Gilden. Also, ich fand's cool. War das nicht bei Dunkle Geheimnisse? Da gab's ja so Schmuggler. Ne?
Da gab es eine Schmugglergilde.
Und die Banditen, die einzeln, die oben sind, mit diesem Quentin, die gab es ja, ne? Und den konnte man sich, glaube ich, auch anschließen. Da gab es Minengardisten.
Genau, und es gab so eine Sektenfanatikergruppe, die sich Innos zugewendet hat und vom Sumpflager abgespaltet hat.
Also, das fand ich schon teilweise ganz nette Ideen. Sogar, dass man als Minengardist sogar eine andere Gilde hatte als der eigentliche Gardist im alten Lager. Ist, finde ich,
man konnte eine der Hauptgilden beitreten, also Neues, Altes oder Sumpflager, und man konnte noch optional drei weitere Nebengilden beitreten, so wie ich das in richtig in Erinnerung habe.
War aber nicht die Minengardisten-Gilde auch eine Hauptgilde?
Ja, hast recht. Ja, das war auch eine Hauptgilde, hast recht, richtig. Ja, der habe ich mich sogar angeschlossen. In meinem Let's Play in der Bar.
Ja, und das finde ich zum Beispiel halt so nette Ideen, aber ich finde halt bei Gilden, wenn wir davon ausgehen, dass keine alte ersetzt wird und die einfach dazukommen, dann hat man auch irgendwann zu viel, weil wenn es jetzt 6 Lager geben würde in der Kolonie, dann wäre es viel zu voll, dann müsste die Kolonie wieder größer sein. Ne?
Ja, ist richtig.
Weil die Lager sind ja auch schon recht groß im Vergleich und gerade das alte Lager, und wenn man sich dann vorstellt, da wird es noch ein weiteres Lager in der gleichen Größe geben. Weiß ich nicht, ob das so passen würde überhaupt. Weil 3 ist schon eine gute Zahl, finde ich. Mit 3.
Also was ich noch okay gefunden hätte für Gothic 1, wenn es noch ein viertes Lager gegeben hätte im Ork-Gebiet, die aber quasi mit den Orks cool sind. Also die bekämpfen sich nicht gegeneinander, aber die haben auch keine politische Einstellung zu den anderen Lagern. Also quasi so eine Art neutrales Lager, die ihr Ding machen und die halt quasi sich aus den Konflikten der anderen Lager raushalten und oder mit den Orks paktieren. Also quasi so eine Art separierte Ork-Söldner-Gilde.
Aber es könnte ja auch so ein Naturvolk sein, die einfach auch mit den Orks paktieren, weißt du? Die leben einfach auch schon lange in der Kolonie. Zum Beispiel die vorher im Kloster gelebt haben.
Ja, genau.
So, vielleicht so Mönche oder so dann auch, ne? Die einfach Adanus dienen und sagen, nö, Orks sind auch Geschöpfe Adanus und wir wollen keinen Krieg führen und leben in Harmonie.
Genau, und oder sie sogar vielleicht entweder Orkisch sprechen, ja, und sich mit denen verständigen können oder halt irgendwie einfach eine spirituelle Bindung zu den Schamanen haben, ey, und die Schamanen echt, halt auch deswegen sagen, okay, die verschonen wir
das
halt.
Das wäre echt cool, wenn du dich dann denen anschließen könntest, dann könntest du Orkisch lernen und dann hättest du auf einmal ganz normale Dialoge mit Orks.
Alter, wie cool wäre das denn? Und auf einmal gibt's, ja, und dann gibt's eine riesige Storyline noch mit den Orks, die du aber nur rausfindest, wenn du dich dieser Gilde anschließt. Ja, und
das wär heftig. Cool. Vor allen Dingen wäre das cool, wenn du das, so cool, die Sprache kennst und dann hörst du Orks, die dich angreifen und du hörst auch, was sie dann zu dir schreien, so, ne?
Also,
das wäre richtig cool.
Das wäre echt mega, Alter, nice.
Hoffentlich hört THQ zu und macht das im Remake.
Würde es schon reichen, wenn eifrige Modder zuhören würden und daraus eine Mod entstehen würde in den nächsten 5 Jahren oder so. Ja. Das wäre schon nice. Ja, okay. Dankeschön, Lowlight, für die Question.
Sektenspinner geschrieben. Frage 1. Mir hat die Folge mit Bodo Henkel sehr gefallen. Könntet ihr demnächst noch weitere Sprecher einladen? Zum Beispiel den Sprecher des Helden. Ansonsten wären auch Interviews mit aktuellen oder ehemaligen Entwicklern spannend. Ja, verstehen wir, aber es ist gar nicht so einfach, an die Leute heranzukommen. Zum Beispiel mit Bodo Henkel war das eine spontane Sache und die hat sich nur ergeben, weil wir mit Stefan Bollmann hier, da grüße ich ihn raus, von World of Gothic, ja, Forum, das hat sich dadurch ergeben, weil er hatte schon vorher Kontakt mit Bodo Henkel und er wollte ein Interview machen und wir haben da einfach halt diese Rolle übernommen, ne? Der Interviewführenden, und das hat sich alles so ergeben. Und wir haben beide schon mit anderen Sprechern versucht, Anfragen zu schicken, und aber oftmals kriegt man keine Antwort oder wird hingehalten oder was auch immer, weil man muss ja auch zugeben, wir sind jetzt hier auf YouTube oder auf Spotify eine kleine uninteressante Gruppe für solche Sprecher oder so, weil wir haben jetzt keine riesige Reichweite und können denen auch nicht viel bieten oder so, sondern wir sagen einfach nur, hey, habt ihr Bock da drauf? Und in den meisten Fällen ist es dann so, ja, die sind ja auch nicht nur immer an Gothic gebunden, die ganzen Sprecher. Die sind Sprecher und das ist eine Rolle, wie auch Bodo Henkel das gesagt hat, ne, für ihn, von Hunderten. Ne? Und dann ist das Interesse ja nicht so groß wie jetzt, keiner, glaube ich, der Gothic-Sprecher wartet darauf, endlich mal zu einem Interview eingeladen zu werden, damit er über Gothic reden kann. Ne? Zum Beispiel mit den Entwicklern wäre es auch sehr interessant, also gerne mit Leuten von Piranha Bytes mal sprechen, das sind alles Träume auch von uns und wir können nur sagen, wir sind da dran, aber wir versprechen auch nichts und wenn sowas kommt, kommt es einfach oder angekündigt einfach als Überraschung, also, ne?
Ja,
das ist so der Plan.
Deshalb, also ich ziehe mich da auch ein bisschen, wenn ich da auch auf Streams gefragt werde, immer dazu irgendwie Namen zu nennen, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwie jetzt zu sagen, ja, wir haben dem und dem eine Anfrage geschickt und er hat nicht reagiert, dann ist das ja auch mehr oder weniger schlechte Publicity. Eben. Also das muss ja auch nicht sein, deshalb.
Und das kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben, auch warum jemand sich erstmal nicht gemeldet. Vielleicht meldet sich in Zukunft nochmal oder dann hat man, und dann will man halt sich nicht schon mal vorher in der Öffentlichkeit dazu geäußert haben. Deswegen machen wir das
richtig,
auch nicht.
Richtig. Genau.
Ja, er hat noch eine weitere Frage. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt machen soll oder willst du erst dazwischen?
Ja, mach ruhig.
So, Frage 2. Was denkt ihr über die Kämpfe mit dem Jetpacks in Elex 2? Wie könnte verhindert werden, dass man nicht einfach in die Luft fliegt und Gegner aus der Luft abschießt, die keinen Fernangriff haben und das Spiel dadurch zu einfach wird?
So wie ich das gesehen habe, wird es wohl auch Flugkreaturen diesmal geben, die das Kämpfen in der Luft halt deutlich anspruchsvoller machen als im ersten Teil. Im ersten Teil war es halt so, da hat man halt den meisten Viechern irgendeine Spuckfähigkeit noch gegeben, damit die in den Himmel schießen können. Und die haben komischerweise ihr Ziel immer sehr akkurat getroffen, egal was du gemacht hast, ob du ausweichen wolltest oder nicht. Zumindest meine Erfahrung. Von daher, es wird wahrscheinlich Viecher geben, die sich eben nicht wehren können, weil sie auf dem Boden gebunden sind und auch nicht spucken können, aber dafür gibt's halt Viecher diesmal, die halt auch fliegen können. Und die sich dann wahrscheinlich anpassen, je nachdem, wie du versuchst, gegen die zu kämpfen. Wenn du am Boden bist, dann werden die dich vielleicht auch nur am Boden bekämpfen, aber wenn du anfängst zu fliegen, dann fliegen die dir halt vielleicht hinterher, wer weiß.
Ja, das wäre zum Beispiel eine Sache, oder ich glaube halt auch, die Orte werden vielleicht auch so aufgebaut sein, dass du manchen Orten auch einfach gar nicht wegfliegen kannst. Wahrscheinlich in der freien Welt könntest du es machen, aber dann würdest du ja auch keine Erfahrungspunkte kriegen für getötete Gegner oder so. Und dann stagnierst du ja auch irgendwann, wenn du jetzt immer nur wegfliegen würdest. Und ich wette auch, dass das freie Fliegen erst ab einem bestimmten Storypunkt freigeschaltet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das normale freie Fliegen schon sofort hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, weil ich meine, bei Elex kriegt man das Jetpack sehr früh. Und ich wette, man wird diese frühe Version vom Jetpack auch wieder ganz schnell bekommen. Aber ich glaube, dieses Erweiterte davon, da wird man wahrscheinlich irgendeinen Techniker im Spiel finden, der einem das dann wahrscheinlich beibringt oder so. Oder seine ja, genau, Jetpack-Ausrüstung also, aufbessert.
Genau, also ich meine auch gehört zu haben im PC Games Bericht, dass es möglich ist, die Stufen des Jetpacks auszubauen. Ja. Also dass man quasi dafür bezahlen muss, dass das, ich glaube, das Jetpack soll 3 Stufen haben und bei der 3. wirst du wohl halt dann frei fliegen können
und
geradeaus fliegen
können. Ich denke,
das
wird dann auch nicht in den ersten 2 Spielstunden sein und von daher man, glaube ich, am Anfang musst du dich ganz normal Kreaturen stellen, weil es wäre ja auch sonst langweilig, wenn du ab Minute 1 schon überhin fliegen könntest. Das muss man sich dann verdienen und das finde ich auch, glaube ich, gut.
Ja.
Auf jeden Fall schreibt er, vielen Dank für eure großartigen Inhalte. Auch Wir zocken noch ist sehr unterhaltsam, obwohl ich sonst nie Let's Play schaue und Götterdämmerung nie gespielt habe. Ja, das freut uns natürlich sehr, Sektenspinner. Vielen Dank für deinen Kommentar.
Ja, Grüße an Schläfer. Nächste Frage. Aquarius Klicks hat geschrieben. Cool, dass ihr eine Fleischschwanzenfrage Asseln beantwortet habt. Tatsächlich gewinnen diese Tierchen immer mehr Aufmerksamkeit in der Terraristik. Frage für den Podcast. Ein Terrarium mit den Asseln, was im alten Lagerstil gehalten ist. Wäre das nichts für euch? Also für mich wäre es nichts.
Also ich bin auch froh, wenn ich solche Viecher nicht sehe. Keine Ahnung. Ich könnte mich damit auch nicht anfreunden.
Also Idee cool, Umsetzung für mich nicht, nee, bitte. Ja. Das bräuchte ich auch nicht. Aber danke für die Frage.
Neues Lager, bestes Lager. Wieder schöner Podcast. Heute habe ich 2 größere Fragen für euch. Gibt es eine Logiklücke am Ende von Gothic 1 beziehungsweise den Anfang von Gothic 2? Achso, das Thema jetzt wieder. Das hatten wir auch schon öfter. Aber bin mir nicht sicher, ob ich daran etwas nicht verstehe oder ob es eine Logiklücke ist, aber der Held sagt am Ende sowas wie, nachdem der Schläfer in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich wieder ans Tageslicht. Also, um das nochmal kurz zu erwähnen, es gab ja ein Sequel, was geplant war für Gothic 1 und das Ende von Gothic 1, das war halt auf das Sequel bezogen. Und in Gothic 2 wurde dann halt das Konzept des Sequels, das Ende von Gothic 1 verworfen und da hat man sich einfach dafür entschieden, dass der Held von Xardas zurückgeholt wird. Das ist schon eigentlich das Rätsels Lösung. Also ist es so gesehen, also direkt auf Gothic 2 bezogen ist es eine Logiklücke, ja. Aber ja. Es war halt anders geplant. Deswegen passen auch diese ganzen Sequenzen im Spiel auch nicht zum Spiel. Weil auch der Turm im Intro sieht anders aus als eigentlich im Spiel. Das ist nämlich der alte Turm in der Minenkolonie eigentlich gewesen. Dann hast du den Drachenangriff, wo Gardisten rumlaufen. Was gibt's da noch? Ja, das war's eigentlich schon. Ich glaube, die 2 Sequenzen, ne?
Ja.
Ja, und
also mehr.
Die 2. Frage ist aber sehr interessant von ihm. Und zwar, Dimension des Schläfers erkunden und wie würde sie aussehen? Da der Schläfer ja nicht getötet wurde, sondern nur in seine Dimension verbannt wurde, dachte ich mir letztens, wie die Dimension wohl aussieht. Man könnte ja im Rahmen eines Add-ons die Dimension durch das Portal im Schläfertempel betreten und den Schläfer sozusagen verfolgen und ihn dann endgültig besiegen. Was würdet ihr von dieser Idee halten und wie würde diese Dimension aussehen? Ich denke, dass es eher ein bisschen alienmäßig wäre, da der Schläfertempel schon ein bisschen fremd wirkt und also auch was die Architektur betrifft.
Ja. Na gut, aber das hat ja nichts mit der Dimension zu tun, weil die Orks, die den Tempel gebaut haben oder bauen lassen haben, die waren ja wahrscheinlich selber nicht in der Dimension. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwie gerade ein Bild im Kopf, dass der Schläfer in der Regenbogenstrecke von Mario Kart auftaucht und dann auf so einem Kart sitzt und da mitfährt quasi.
Oh je.
Weil das ist ja auch so, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade im Kopf hatte, aber ich muss das jetzt kurz erwähnen. Irgendwie, weißt du, sitzt so Mario, Luigi, Peach und so, die fahren da halt ihr Rennen auf der Regenbogenstrecke da im Weltall und auf einmal kommt der Schläfer so raus und setzt sich in so ein kleines Kart und fährt einfach mit. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt drauf gekommen bin, aber das fände ich.
Ja, also wenn ich jetzt ganz ernsthaft an das Thema rangehen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch denken, dass man vielleicht wirklich in so einer Art Unterwelt ist, ne? Wo man vielleicht wirklich so andere Dämonen da noch hausen und der Schläfer ist halt einer von vielen von solchen, der sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein Minecrawler, vielleicht so eine richtige Spinnenwelt, aber vielleicht auch so durchgesetzt mit Lavaflüssen und so, also so eher sowas Düsteres, so stelle ich mir das vor.
Da musste ich auch gerade an den Erebos denken.
Ja, genau.
Ja, und das Reich des Hades.
Ja, und von da, also eher in die Richtung. Was Alien-mäßiges würde aber auch passen, weil das könnte ja auch irgendwie, weiß nicht, so ein eine verworrene Alien-Landschaft mit riesigen bunten Pflanzen und sowas sein, weil da wird der Schläfer auch thematisch hinpassen, weil er wirklich auch ein Insektoid-Alien sein könnte, ne? Ja, aber...
Was ich, aber vielleicht auch so eine Unterwasserwelt.
Auch, ne?
Ja.
Das weiß man ja gar nicht. Vielleicht hat er sich nur deshalb nicht bewegt, weil er kann einfach nicht an Land gehen und deswegen stand er da.
Genau,
da ist ein guter Schwimmer.
Eigentlich ist er ein verdammt guter Schwimmer, ohne Flossen. Aber das wäre auch witzig, irgendwie so 20, 25 Jahre nach Gothic 1 macht Piranha aber jetzt nochmal so ein Gothic... Prequel, Sequel, keine Ahnung, und das spielt quasi in der Dimension. Man spielt den Schläfer in der Dimension des Schläfers.
Man spielt den Schläfer als neuen Protagonist. Führt auch Dialoge genau, mit dem Schläfer.
Ja, richtig. Also, das Intro ist quasi, der Held besiegt den Schläfer und dann wird er in seine Dimension verbannt und dann ist er in seiner Dimension angekommen und ist da total schwach und
weißt du, fängt da quasi. Weißt du, was dann passiert? Dann hast du den Schläfer Xalas, der dich zurückholt. Und dann hast du den gleichen Start wie bei Gothic 2, aber in der Schläferdimension, dann hast du so einen Xadas-Verschnitt-Schläfer auch, der holt dich dann zurück und sagt, du hast vieles verlernt, ne? Oder er hat vieles vergessen, du musst alles nochmal neu lernen. Ne?
Und dann das Ende ist aber, dass der Held und Xadas in diese Dimension kommen, weil sie ja gerade aus Gothic 3 in die Dimension gekommen sind und dann treffen die sich halt wieder.
Und dann
gibt es
das ultimative Battle.
Irgendwie. Und dann gibt es das ultimative Battle zwischen dem Helden, zwischen Xadas und dem Schläfer.
Und dann... Um da jetzt nochmal die Brücke zu schlagen. Und dann hat der Held verloren und hat so eins auf den Deckel bekommen. Und das erklärt alle Ereignisse, die nach Gothic 3 passiert sind, in Götter, Dämonen und Arcadia.
Ja, genau.
Das ist
der Schläfer, genau, man muss sich quasi am Helden rächen, dass er verbannt wurde. Und man unterzieht dem Helden so einer Gehirnwäsche. Ja. Und dann wird er wieder in die Welt der Menschen zurückverbannt und ist dann einfach so ein übler, hardcore, radikaler Patriot irgendwie. Der dann Mythana krampfhaft vereint.
Das passt alles zusammen.
Genau, jetzt ergibt das ganze Puzzle, das ergibt jetzt die, auf einmal ein Bild.
Die Antwort auf die Frage, die niemals gestellt wurde.
Richtig, genau.
Ja.
Nice.
Ja,
das ja, war's. Okay. Ja, ist richtig. Brotherhood, da ist er wieder. Wer hätte gedacht? Zwei Fragen, aber die zusammengehören. Wenn ihr entscheiden müsstet, würdet ihr lieber in der Gothic 3-Welt leben oder in der von Risen 2 bzw. Risen 3? Also die Risen 2/3-Welt? Also die Frage bezieht sich auf euch. Es geht nicht darum, was ihr aus Sicht des Helden lieber machen würdet. Wo glaubt ihr, ist das Leben als einfacher Mensch besser?
Boah, ich glaube, ich würde Gothic 3 sagen. Weil du hast...
Würdest du da echt sagen, dass das Leben als Mensch dort besser ist?
Ja, weil, ich meine, in Risen 3 hast du eine viel größere Problematik als die Orks. Oder in Risen, weißt du, in Risen 3 hast du halt das Schattenreich, was langsam die Welt erobert. Und wenn das keinen aufhalten würde, wären sowieso alle tot. Und in Risen 2 hast du die Titanen, die aus dem Meer kommen und das Land verwüsten. Und da hast du es als einfacher Mensch auch nicht einfach. Und in Gothic 2 hast du halt... Gothic 3 hast du halt Orks, aber den Orks kannst du dich sogar, wenn du einfach nur sagen willst, ich will meine Ruhe, dann kannst du auch dich dem beugen und sagen, okay, ich arbeite jetzt einfach nur als Händler in der Stadt oder als Arbeiter. Das würde gehen. Das wäre vielleicht jetzt nur aus dem Aspekt, ne? Oder du könntest halt wirklich ein Leben unter Waldläufern oder so führen, also ganz abgesondert von den Städten. Und dort ein einfaches Leben führen.
Ja, also ich hätte auch gesagt, ich würde als Waldläufer beim Druiden Runak leben.
So eine schöne Stelle.
Das wäre so super abgeschieden, direkt an einem Wasserfall, mitten in der Pampa. Gut, diese paar Orks, die da halt sind, die finden uns eh nicht. Also die sitzen 20 Meter entfernt, aber finden uns nicht. Bis der Held nicht kommt. Ich glaube, und Runak ist halt ein verdammt mächtiger Druide. Also man braucht sich eigentlich vor nichts fürchten. Wenn der sich einmal in den Schattenläufer verwandelt, so, und dann ist man eigentlich, ja, dann kann einem, glaube ich, niemand so wirklich was anhaben. Deshalb, ich wäre so ein Nameless-Waldläufer beim Druiden Runak.
Ja. Okay, so, Sipanius.
Nee, Entschuldigung, ich dachte, du willst jetzt noch eine Antwort geben.
Aber ich habe doch eine Antwort
gegeben. Achso. Ja, okay, zweiter Teil der Frage ist jetzt nämlich hier noch. Ihr habt euch also entweder für Gothic oder Risen entschieden. Ihr landet nun mit eurem aktuellen Wissen und euren Klamotten in dieser Welt. Was würdet ihr tun? Ich zum Beispiel würde wohl in Silden starten und versuchen, dort als Jäger zu leben bzw. Anschluss zu finden. Falls einer von euch übelst der Frauenheld ist, also du, Könntet ihr euer Glück auch mit den leicht bekleideten Eingeborenen in Risen versuchen? Wie gesagt, ihr startet zwar, wo ihr wollt, aber nehmt außer passenden Klamotten nichts weiter mit. Okay, gut, dann hätte ich den zweiten Teil der Frage direkt vorlesen sollen. Das würde meine erste Antwort wieder relativieren. Falls die Frage nicht ganz klar sein sollte, gerne kommentieren, dann schreibe ich es so.
Weil ja auch das Erste, was man denkt, wenn man jetzt auch in eine andere Welt reingeworfen würde, jetzt in der Situation ist, wo kriege ich die erste Frau her? Das denke ich mir dann ja. Ja, und dann denke ich natürlich gehe ich zu den eingeborenen Stamm und mache mich direkt dort beliebt, indem ich direkt alle Frauen anbaggere.
Ne? Oh Mann, ey. Aber ja, da muss man halt natürlich sagen, also das Risen-Universum hat die eindeutig schöneren Frauen als Gothic.
Naja, wobei, hat er auch mehr Frauen.
Ja, nicht nur mehr Frauen. Ja, ich finde auch trotzdem die hübscheren Frauen, ja, doch, auch. Auf jeden also Fall. Nadja und so, die sind ja auch okay.
Aber wir reden ja von Gothic 3. So, also, ne?
Reden ja von Gothic 3, eben. Deshalb,
da gibt es eigentlich nur Jasmin, Alima und Kriegerinnen. Mit.
Ja.
Ja, das war's dann. Und Sklavinnen. Aber,
und Rebellinnen.
Ja, also, mal das außen vor, das ist ja auch nur eine Scherzfrage. Aber ja, wenn ich jetzt direkt reingeworfen werde, ich würde auch erstmal gucken, wo wird man landen? Klar, darauf kommt es halt an und dann auch Anschluss finden. Ne? Ich würde einfach offen auf Leute zugehen und auch fragen, ne? Was auch vielleicht die Leute, die dort wohnen, wenn du jetzt jemanden triffst, einen Jäger, dann würde fragen, ey, was würdest du machen in meiner Situation? Klingt zwar verrückt, ich bin gerade hier angekommen, kannst du mir helfen, wo ist die nächste Stadt? Auch so. Wie man halt auch in Gothic
steht. Er hat ja aber geschrieben, mit unserem Wissensstand. Also wir wissen schon alles über die Welt. Wir wissen
ach so,
mit alles
unserem Wissensstand.
Über,
ah, ach so,
ja. Genau, wir wissen halt schon. Also wir sind quasi allwissend über diese so. Welt, über dieses Universum.
Boah. Ja, aber wo würde ich zuerst hingehen? Aber irgendwo lande ich ja. Mhm. Irgendwo lande ich ja. Und von dort aus würde ich halt meinen Weg losschlagen. Ich hätte aber jetzt keinen. Also ich würde halt, je nachdem, wo ich anfange, wäre mein Weg ja unterschiedlich, weil ich dann immer zum nächstgelegenen Ort gehen würde. Wenn ich jetzt im Wald bei Okara landen würde, würde ich halt noch Okara gehen. Wenn ich in der Wüste lande, dann würde ich halt die nächste Stadt aufsuchen oder das nächste Nomadennest. Also, da kommt halt drauf an, wo man landet, ne? Und von dort aus man.
Ich finde da. Genau, da könnt ihr euch an unserem Roleplay ergötzen, welches wir ja versuchen wöchentlich durchzuführen. Genauso wie wir es dort machen, würden wir es wahrscheinlich auch im richtigen Leben machen.
Ja. Kommt schon hin.
Genau.
War's das jetzt?
Ja.
Okay, da war gerade so ein Schweigen. Okay, dann, ja, vielen Dank an, wer war das nochmal?
Brotherhood.
Vielen Dank.
Ja.
Und Sipanius. Jasius? Sorry, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Hat geschrieben, Moin Jorgi.
Pankasius, Philipp.
Gesundheit. Moin Jorgi und Korgi. Das ist ja auch geil. Jorgi und Korgi ist auch, hört sich auch gut an. Eine Frage hätte ich doch für die Runde. Wie würdet ihr reagieren, wenn der namenlose Held, also Protagonist, aus verständlichen Gründen so langsam zum Antagonisten sich entwickelt? Wie hätte dann eurer Meinung nach das Spiel am besten geendet? Liebe Grüße.
Naja, also Antagonist heißt
Götterdämmung.
Ja, da wird es eigentlich ganz gut dargestellt irgendwie. Was passiert wäre, wenn der Held böse wäre? Also er tötet halt Unschuldige, um irgendwelche geistig verwirrten Bürger.
Vorne, er nimmt sich auch einfach das Recht. Er sagt, der Einzige, der im Wohle mit Tana sprechen kann, bin ich oder so eine Scheiße, sagt er ja auch ständig, ne? Das ist halt schon krank. Ja. Er ist richtig so ein kranker Diktator schon.
Ja, ist halt echt so. Er ist so einfach so done with everyone's shit irgendwie. So, der kann sich das halt nicht mehr anhören, aber macht's halt trotzdem. Ja, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt mal von Gothic 3 ausgeht, er schließt sich halt Belian, erfüllt den Willen Belias und unterwirft die Menschen Myrtanas und Nordmars und weiß ich nicht, setzt sich halt, wie gesagt, selber auf den Thron dann und regiert das Land mit eiserner Faust und unterdrückt sein Volk oder sowas halt, aber ja, ich glaube, also, oder er macht's halt so, wie ich zum Beispiel spielen würde, ich gehe einfach von Stadt zu Stadt und rotte einfach alles aus, was lebt.
Das wäre halt schon krass. Was ich halt cool finden würde, wenn er zum Beispiel Raven tötet und dann von die Klaue von ihm Besitz ergreift und er dann halt Belias Plan, den Belia eigentlich mit Raven hatte, dann fortführen würde. Als böse Geschichte quasi.
Mhm. Ja, das ist auch gut, ja. Boah, stell dir mal vor, du kannst Ab dem Punkt, wo du mit Raven gekämpft hast, entscheiden, wie du weiterspielst, ob du gut weiterspielst oder böse. Und wenn du nämlich, also, ne, angenommen, du sagst, du vernichtest die Klaue, dann ist es halt so, wie wir es halt kennen, ne? Du tötest die Drachen und reitest nach Erdorath und besiegst auch den Avatar des Bösen und so weiter. Aber wenn du sagst, du kämpfst quasi für Belia, dann ist alles, dann bist du immer auf der anderen Seite. Das heißt, du tötest zum Beispiel die Paladine in der Burg, ja, und sorgst dafür, dass die Orks einen koordinierten Angriff auf die Stadt, ja, führen können und so Sachen halt. Das wäre schon krass. Also wenn es ein komplett anderes Spiel dann wäre.
Ja, dann ist es auch so. Cool. Dann hast du nicht die Aufgabe Drachenjagd, sondern Hagenjagd.
Menschenjagd.
Ja, und dann, Kapitel 4 Menschenjagd. Da gehst du einfach, da gehst du halt vom Minental zurück nach Korinnes und dann ist Kapitel 4 und dann heißt es dann alle Menschen umbringen zusammen mit Orks und so. Und dann hast du so ein Ork-Biff. Dann hast du so ein Lager von Orks, so Menschenjäger, die am Anfang chillen. Dann hast du auch so Dialoge mit den Orks.
Voll geil. Das wäre witzig. Ne? Das wäre schon witzig. Aber eigentlich, ja. Und du musst dann, zum Beispiel musst du dann auch nicht irgendwie, du wirst dann auch nicht einfach so runtergelassen ins Kloster, in die Bibliothek, um das Buch zu finden, sondern du musst das Kloster, ja genau, du musst das Kloster überfallen quasi und niederbrennen und dann kommt es zur Schlacht.
Wäre auch cool, wenn man das Sachen wirklich dann so aufbaut, dass man dann auch zum Beispiel, wenn du Magier spielst, dass du dann wirklich dann nur diese dunklen Zauber haben könntest im Spiel. Oder wenn du Krieger spielst, ja, und die Klaue, die passt sich ja deinen Fertigkeiten an, aber je mehr du mit der kämpfst, desto böser wirst du halt und dann hast du auch ganz andere Dialogoptionen. Dann hast du vielleicht noch eine Quest offen von vorher, aber du kannst halt dann immer völlig ausrasten. Dann so, dann sagt Ark hier so, besorgst, hier, mein Schaf wurde gestohlen und dann hast du da irgendeine Dialogoption, wo du sagst, dein Schaf ist mir egal, das kannst du auch so sagen, aber dann würdest du halt, ich werde euch jetzt alle umbringen, irgendwie so ein Krankenscheiß, also so richtig böse, ne? Das wäre schon übel.
Ich bring dir die Eingeweide deines Schafs zurück, nachdem ich sie entweiht habe. Ich wollte jetzt gerade was nicht Jugendfreies sagen, aber gut. Ja, das wäre schon cool. Also, wenn man da irgendwie eine Mod bauen könnte, ne, Bisasam, los geht's, würde ich sagen. Ja,
die ist auch morgen fertig. Fertig.
Morgen fertig. Das fand ich auch so geil bei deiner Folge hier, Sonntagmorgen mit Windy und Jorgen, ja, wo ihr die Folge gemacht habt. Das habe ich auch kommentiert irgendwie, dass, als du dann gesagt hast, ja, eine neue Mod, ne, Bisa, komm, jetzt aber los hier. So, das, ja, klang für mich halt wirklich so, als ob Bisa bei dir irgendwie zu Hause so eingestellt ist, aber wirklich nur dann rausgeholt aber wird, wenn sie
was macht. Es ist ja nur ein Scherz und Bisasam weiß ja auch, dass wir ihr sehr dankbar sind für ihre ganze Mühe und Arbeit, ne. Das ist einfach nur, weil es hat mich damals so geflasht, dass sie wirklich von einer Idee innerhalb von einem Tag etwas Vorzeigefähiges hatte. Ne? Ja, deswegen ist das halt so ein Running Back. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Ne? Ja. Ja, PK Charmant hat geschrieben. Hallöchen, ihr zwei. Ich bin noch dabei, alle Folgen zu hören. Viel Spaß. Eine Frage noch. Habt ihr auch Infos zu die Chroniken von Myrtana Acholos, die ist Theme? Und was erwartet ihr euch davon? Charmante Grüße aus Chemnitz. Grüße zurück.
Ich habe gar keine Infos dazu. Ich habe auch nur die Trailer gesehen und so ein bisschen verfolgt. Und es sieht sehr beeindruckend aus. Weil ich meine, die haben so eine eigene Steam-Seite, ne? Also, ja, also so. Und alles, was sie da gezeigt haben, ist wirklich großartig. Gleiches gilt für History of Korinnes, was ja auch nochmal ein gleiches, also ein ähnliches Projekt in der, also im gleichen Größenverhältnis ist. Und sehr, sehr cool. Also ich bin auf beides sehr gespannt und ich glaube aber für beide kommt keine deutsche Sprachausgabe, zumindest vorerst nicht. Ne? Vielleicht kriegt das die Community nach und nach hin. Also auch da würden sich wahrscheinlich wieder genug Leute finden, die das unterstützen würden, so ein Projekt. Aber ja, wissen wir halt noch nichts. Also ich weiß zumindest nichts jetzt, Insider-Infos oder so, keine Ahnung. Ne?
Also ich habe da auch Bock. Das soll ja, also Chroniken von Myrtana soll wohl dieses Jahr noch rauskommen. Das ist wohl alles schon auf der Zielgeraden. Zumindest wenn ich mir die, ich gucke mir immer mal die Update-Videos an, wenn es da eins gibt, so, dann versuche ich das schon so ein bisschen mitzuverfolgen. Aber so genau ist jetzt über die Story oder sowas da, oder wer der Charakter ist, den man spielt, keine Ahnung. Aber es sieht schon echt lecker aus, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Und da finde ich aber auch interessant, wenn du auch einfach ganz blind in sowas reingehst. Also, dass du sagst, ja, genau, genau, ich kenne mich jetzt gar nicht aus. Das habe ich auch zum Beispiel auf der einen Seite, zum Beispiel bei Elex 2, wenn es da neue Infos geben würde, dann bin ich ja auch gespannt. Aber andererseits will ich mich auch gar nicht spoilern und würde es dann auch irgendwann gerne einfach spielen. Ne? Das ist halt, da ist mal so ein Zwiespalt immer bei mir. Ne? Ja. Und eigentlich hat man die besseren Erfahrungen, finde ich, wenn man sich überhaupt nicht spoilern lässt. Ne? Weil dann entdeckst du halt alles für dich selbst. Ne?
Ich habe mir halt auch überlegt, so bis es da ist, gucke ich mir halt auch kein weiteres Material mehr an. Mhm. Weil das Gute ist ja diesmal, dass die Pressephase nicht so lang ist wohl, oder soll wohl nicht so lang sein wie bei Elex 1. Da ging die ja wirklich über 2 Jahre oder 3 Jahre teilweise sogar. Ja. Nee, 2,5 oder 2 Jahre ging die. Und jetzt soll es ja wirklich nur wenige Monate sein, bis nächstes Jahr quasi. Zumindest nicht ganz so lang. Ja. Und ja, mal gucken. Also bin auch dann gespannt, wenn es dann da ist. Aber ich habe jetzt halt schon Gameplay gesehen, ich habe den Trailer gesehen, also das Gröbste, so ungefähr in welche Richtung es geht, weiß man es ja.
Ja.
Weiß man ja jetzt ungefähr schon.
Ja.
Ja, naja. Okay, ach so, ja, du bist da.
Ethos Nepos hat geschrieben, herrlich und informativ wie immer. Die Barriere aus Gothic 1 war schon öfter Thema und brachte viele Theorien hervor, aber dieser Punkt kam, glaube ich, noch nie. Wird je erklärt, welchen Vorteil der Schläfer eigentlich davon hatte, die Barriere zu vergrößern? Oder war das Zufall und gar nicht seine Absicht? Was aber auch nur noch mehr Fragen aufwerfen würde. Stimmt, haben wir wirklich noch nicht drüber geredet. Ich glaube auch bei dieser Barriere-Special-Folge, da haben wir viele Theorien halt besprochen, aber warum hatte der Schläfer einen Vorteil dadurch, wenn die Barriere größer ist? Also, man könnte sagen, die mächtigsten Magier, ne, haben an der Barriere mitgewirkt. Wenn er die mächtigsten Magier alle einsperrt, dann können die vielleicht nicht so gut gegen ihn operieren, weiß ich nicht, als von außen. Ich habe aber keine Ahnung, weil auch außen weiß ja keiner von der Existenz des Schläfers, also von daher, keine Ahnung.
Man müsste sich halt überlegen, was könnte der Schläfer davon haben, dass er jetzt in dieser Welt ist und was ist sein Plan? Man muss sich versuchen, irgendwie in ihn reinzuversetzen. Was will er denn? Also er spricht zu der Bruderschaft, so. Was könnte er davon haben? Er könnte vielleicht versuchen, einen Zugang zu den Menschen zu kriegen, indem er sie halt kontrolliert, durch Manipulation oder halt durch Kontrolle. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht war es sein höheres Ziel als Avatar des Bösen, dass er quasi alles innerhalb der Barriere unter seine Kontrolle nimmt. Das heißt, die Bruderschaft wäre vielleicht irgendwann stärker geworden und hätten das alte und das neue Lager unterworfen, vielleicht. Mhm. Und sich dann quasi, dann wäre die Barriere, alles innerhalb der Barriere wäre so eine Machtblase des Schläfers quasi. Mhm. Und er hätte vielleicht auch die Macht, diese Blase aufzustechen. Und wenn die Blase dann aufgestochen ist, dann sind alle Menschen, die da drin waren, böse und unterstehen seiner Kontrolle, plus die Orks, und damit könnte er die Insel vielleicht erobern.
Mhm, okay.
Vielleicht war das, vielleicht konnte, hätte man Belia vielleicht zusprechen können, dass das sein höheres Ziel ist irgendwie mit dem Avatar. Dass er quasi innerhalb dieser Barriere sein Konglomerat des Bösen aufstellt und dann zum passenden Zeitpunkt die Barriere öffnet und dann greifen die quasi die Insel an. Und dann geht das immer so weiter.
Das ist eigentlich kein schlechter Gedanke. Das wird mit dem, was wir wissen, auch Sinn ergeben, finde ich. Weil er will ja wirklich Menschen beeinflussen. Ne? Und ja, das wird auch passen. Da wäre er abgesondert von der Außenwelt. Die Barriere schützt ihn. Und auch das Wissen ihn. Und natürlich würden dann irgendwann die Erzlieferungen dann nicht mehr stattfinden und so. Und dann würden die Leute skeptisch werden. Aber die können ja auch nicht reingehen und nachgucken.
Richtig. Ne? Das ist zu risikoreich.
Und wenn der Schläfer wirklich die Macht hat, das ist halt die Frage, kann er das überhaupt? Kann er auf einmal die Barriere überhaupt wieder sprengen von selbst? Ist er so mächtig oder ist die Barriere doch an seine Existenz gebunden? Aber selbst dann, stell mal vor, er wäre eigentlich nur da für Belia, um sich dann am Ende zu opfern, wenn die Armee aufgestellt ist. Und dann sind die alle böse und obwohl, nee, der Einfluss des Schläfers. Ja, aber obwohl, guck mal, die ganze Bruderschaft, die so ähnlich mit dem Schläfer halt, also so ein Verhältnis hatten, ne, so manipuliert wurden, die sind ja nachher alle böse Kreaturen geworden. Das heißt, das könnte sogar wirklich auch eine Theorie sein. Der Schläfer stirbt sogar, dann löst die Barriere auf, aber dann hast du die ganzen bösen Menschen und die stürmen dann los und machen sowieso Belias Dienst. Also, das würde sogar passen, ne?
Und Belia würde dann einfach nur einen neuen Avatar erwählen, der vielleicht außerhalb gerade war.
Ja, aber das würde ja wieder passen zu den Drachen. Dann wäre der Schläfer auch gestorben, nur dann freiwillig, aber halt erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, ne, und nicht durch die Hand des Helden.
Genau.
Und dann kommen trotzdem die Drachen und trotzdem die Orks, also alles wie in Gothic 2. Nur halt erst, wenn noch eine Kernarmee noch viel größer da wäre. Ne?
Richtig. Vielleicht ist es auch so, dass der Schläfer zum Zeitpunkt noch nicht mächtig genug war, um zu allen Menschen innerhalb der Barriere zu sprechen, sondern er musste sich quasi erstmal auf eine Person und dann auf eine kleinere Gruppe beziehen. Und wenn er im Laufe der Zeit stärker geworden wäre, hätte er es vielleicht auch geschafft, die Barriere zu öffnen, ohne dass er sich selber opfert.
Was,
das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit
gewesen. Was auch die Frage ist, wenn er jetzt lange geschlafen hat, ob er dann aufgestanden ist und direkt seine vollen Mächte hatte. Ne? Vielleicht müsste er auch erstmal noch paar Jahre aufwachen oder so. Ne?
Ja.
Also
ja,
das Fragen über sein, Fragen. Ja. Aber das stimmt, also hier hat ja auch Ethos Nepos geschrieben, es würde noch viel mehr Fragen auch aufwerfen, diese ganze Theorie dahinter. Und auch gerade wenn es Zufall wäre, auch noch mehr. Aber Also ich glaube, deine Theorie finde ich schon ganz gut. Das ist das zielgerichtete Wo, du kapselst dich ab, machst deine Armee und dann irgendwann geht die Barriere weg. Egal jetzt wie, aber sie geht dann weg und dann hast du eine richtig starke Armee von bösen Kriegern.
Aus Orks. Ja. Genau, aus Orks und Menschen quasi, ja.
Finde ich gut.
Ja, ich hätte jetzt hier noch einen relativ langen Kommentar, aber den würde ich mir und würde ich fürs nächste Mal aufnehmen.
Wir sind
ich
jetzt glaub, auch schon wieder bei einer Stunde, also ja, können wir jetzt ja, auch genau. Feierabend machen.
Also vielleicht hast du noch eine kleine, weil es RP ist diese Woche nicht, weil es
aber wir sind ja RP jetzt auch bei einer Stunde. Gefunden. Ja, wir ja, also ich habe noch, hab noch Fragen, ne? Ja. Ich hab noch Fragen, aber die sind auch alle wieder so, da, alle Fragen, die ich jetzt habe, sind auch, kannst du wieder länger drüber reden. Also von mir aus.
Ja, okay, nee, dann ist es... War es diese Woche etwas knackiger?
Wieso? Ist eine Stunde.
Ja.
Ja. Es reicht jetzt.
Ruhe jetzt hier.
So. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und bis nächste Woche, ne?
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.